Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und auch diese Episode ist aus der losen Reihe von gesellschaftspolitischen Inspirationen, wenngleich ich dazu sagen muss, dass gerade diese vielleicht weniger eine Inspiration, also denn mehr eine Warnung ist. Es geht nämlich um Love Scamming, also um Liebesbetrug im Internet, und betroffen davon sind sehr oft Frauen, die in Momenten persönlicher Verletzbarkeit auf Fake-Profile hereinfallen, sich in Fake-Männer verlieben und leider ganz oft auch sehr viel Geld dabei verlieren. Und ich möchte das heute mit jemandem besprechen, der sich für eine sehr, sehr große Recherche zu den Ursprüngen dieser weltweiten Betrugsindustrie begeben hat. Er ist Journalist, Podcaster und mit seinem Unternehmen Undone läuft gerade die Staffel Legion House of Scam auf allen Plattformen. Und ich freue mich, dass er sich die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Keschrau Berus.
Hallo, grüß dich.
Hi, lieber Keschrau, für alle, die sich jetzt denken, what the heck ist eigentlich Love Scamming jetzt genau? Du hast ja dieses Phänomen schon länger irgendwie am Schirm, aber warum seid ihr denn dann wirklich zum Schluss gekommen, dass es dafür eine wirklich ganz große Recherche bedarf?
Weil sobald man anfängt, sich mit Love Scams zu beschäftigen, beschäftigt man sich auch mit der Evolution der Love Scams. Denn die Love Scams, wie wir sie so kennen, die haben sich ganz schön weiterentwickelt und sind noch besser, in Anführungszeichen, noch perfider geworden. Und wir haben festgestellt, dass sobald man anfängt, in die Richtung zu recherchieren, dass man auch sehr weit weg schauen muss, im Sinne von in andere Länder, nach Südostasien. Und sobald man das tut und sagt, okay, wir lassen uns auf diese Recherche ein, heißt das auch, dass man dahin reisen muss und sich das anschauen muss. Das haben wir gemacht und deswegen haben wir dann gesagt, okay, das ist jetzt eine etwas größere Recherche, eine Investigativrecherche und eine, die uns einmal um die Welt führt.
Okay, da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer hineingehen, um es ein bisschen regionaler zu verorten. Wir in Österreich haben natürlich auch mit Love Scams zu tun. Die Polizei ist da immer recht hilflos, würde ich mal sagen. Wir hatten erst unlängst einen Fall in Niederösterreich, wo eine Frau dem falschen Brad Pitt insgesamt 150.000 Euro in Kryptowährungen überwiesen hat. Und am Ende dieser Ermittlungen stand aber, der Mann dieses Opfers hatte alle Konversationen dann schon gelöscht. Das Geld war aber schon überwiesen. Also die Polizei hatte quasi gar keinen Anlass mehr oder gar keinen Basis mehr, da irgendwie weiter zu recherchieren. Aber es war unter den Artikeln dann sehr viel Häme und Spott irgendwie zu lesen, so von wegen, ja, selber schuld und so naiv hast du wirklich gedacht, dass sich der und so weiter. Aber tatsächlich kann ja jede und jeder Opfer von Love Scams werden, weil das eben so professionell ist. Kannst du mal zum Hintergrund sagen, was muss denn alles so zusammenfallen, damit ich Opfer von einem solchen Scammer werde?
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nicht die eine Formel, aber wir erzählen die Geschichte in unserem Podcast, in der ersten Episode, einer Frau, Ramona, der das passiert ist. Sie war lange Jahre Single. Das ist zum Beispiel schon mal ein erster wichtiger Aspekt. Menschen, die vielleicht in längerer Zeit keine partnerschaftlichen Beziehungen mehr waren, aus welchen Gründen auch immer, und jetzt soweit sind und wieder in eine Beziehung wollen. Und auch vielleicht eine gewisse Sehnsucht danach verspüren. Also diese Beziehung auch unbedingt wollen und diese partnerschaftliche Nähe auch unbedingt wollen. Und dafür dann auch bereit sind, ein bisschen aus sich rauszugehen. Das heißt, sie begeben sich zum Beispiel auf eine Online-Plattform, auf eine Dating-Plattform, so wie es Ramona getan hat. Sie hat sich auf mehreren Online-Plattformen angemeldet, die dann so Zweisam und was weiß ich, wie die alle heißen, Elite Partner 24 und so, keine Ahnung. All diese ganzen Plattformen, wo man, und das ist nochmal die nächste Hürde, wenn man da aktiv sein möchte, wo man da eine Gebühr zahlen muss für. Das heißt, das sind schon mal erstmal Anzeichen dafür, dass da Menschen unterwegs sind, die wirklich auf der Suche sind und es ernst meinen. Und sobald man quasi in dieser Situation ist, ist man auch in einer verletzlichen Situation, weil das eben heißt, dass andere Leute diese Verletzlichkeit dann ausnutzen können. Dass man eben sagt, okay, die Person, die gerade so verzweifelt, in Anführungszeichen, oder so sehr halt eben auf der Suche nach einer Beziehung ist, die ist auch angreifbar. Und diese Verletzbarkeit, die werden dann von BetrügerInnen eben ausgenutzt, damit man quasi eine Art Beziehung zu ihnen aufbauen kann, eine in Anführungszeichen auch Liebesbeziehung zu ihnen aufbauen kann, bis diese Beziehung dann so weit ist, dass man sie auch dazu nutzen kann, um Geld von dem potenziellen Opfer zu fordern. Also zu fordern, sage ich jetzt, aber so ein bisschen so einzureden, dass man sagt, hey, ich würde dich so gerne besuchen jetzt. Du bist gerade in Berlin, ich bin gerade in Amsterdam, aber ich habe hier gerade ein paar Probleme mit meiner Finanzierung. Wie viel brauchst du denn? Ja, so 2000 Euro oder sowas. Dann kann ich zu dir kommen nach Berlin und wir sehen uns endlich. Und so fängt das dann so langsam an, dass man Stück für Stück aus dem Opfer da immer mehr Geld rausholt. Das ist so das klassische Love Scamming. Und die Opfer sind dann irgendwann so tief in dieser Geschichte drin und haben so viel Geld auch ausgegeben dafür, dass diese eine Person zu einem kommt, dass es ihnen sehr, sehr schwer fällt, aus dieser Spirale wieder rauszukommen, zum einen, und zum anderen ist es auch sehr, sehr schwer zuzugeben, dass man vielleicht gerade einem Scam auferlegt ist, so, und sehr viel Geld verloren hat. Und ich glaube, diese Spirale, die führt dann irgendwie dazu, dass man dann in wirklich irre Summen kommt, die man letztendlich ausgibt, wo sehr viele fragen dann so, wie kann das denn sein? Das wäre mir nie passiert. Und ich würde dann eben sagen, naja, ich glaube, das passiert eben genauso Leuten wie dir und mir, auch wenn man es gerade nicht glaubt.
Ja, das Thema Verletzlichkeit und in einer biografisch wackeligen Situation zu sein, das ist natürlich immer sozusagen der Punkt, wo Scammer quasi auch wahrscheinlich auch geschult werden. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr davon erzählen. Du hast schon gesagt, ihr seid um die ganze Welt gereist oder ihr seid eben in der zweiten Episode, die man schon hören kann, nach Thailand gereist, an die Grenze zu Myanmar.
Ja.
Und dort habt ihr sozusagen dieses Business irgendwie entdeckt. Und also zwei Sachen dazu. Habt ihr wirklich gedacht, dass es da so einen Ort gibt, wo diese Scammer quasi alle sitzen? Weil ich war ja wirklich erstaunt, ich habe mir das angehört und war wirklich erstaunt, weil ich mir gedacht habe, die sind irgendwo verstreut, das ist ja alles digital, weil ich brauche ja da gar keinen richtigen Standort mehr. Was hat dich am meisten überrascht an dieser Entdeckung?
Naja, die Entdeckung selbst ist das schon mal die größte, also es ist schon mal die erste Überraschung. Wir wussten natürlich ein wenig, was uns da erwartet, sonst wären wir nicht dahin geflogen. Wir sind ganz bewusst nach Thailand geflogen, an die Grenze zu Myanmar, also nach Mae Sot, das ist so ein Ort in Thailand, weil wir eben wussten, dass wir nach Myanmar selbst nicht kommen können. Da ist gerade Bürgerkrieg, das ist schwer da reinzukommen, als Journalist auch sehr schwer da reinzukommen. Aber dieses Grenzgebiet ist eben eines, wo man wirklich einfach rüberschauen kann dann nach Myanmar und wo diese Scam-Fabriken, die wir da vermutet haben, die sind wirklich nur so einen Steinwurf entfernt oder so. Also man könnte innerhalb von, weiß nicht, 5 Minuten läuft man rüber. Da ist so ein sehr schmaler Fluss, über den kann man einfach drüber schwimmen oder drüber gehen oder mit einem kleinen Boot überfahren. Das gibt mehrere Wege, das zu tun. Und wir sind also dahin gereist und haben, das war quasi die erste Überraschung, dass man vorher sich denkt, naja, okay, das sind irgendwelche Häuser vielleicht, wo ScammerInnen sitzen und die kann man dann von weitem beobachten. Aber es sind nicht einfach nur irgendwelche Häuser. Es sind wirklich, wenn man sich das anguckt, sieht es halt einfach aus wie eine Stadt. Also jedes Mal. Also die Stelle, die eine Ste erste Stelle, wo wir waren, KK Park, heißt sie, dieser große Compound, diese große Fabrik in Anführungszeichen, Industriegebiet, Stadt, wie auch immer man das nennen möchte, die ist so groß, wenn man nicht wüsste, dass das auf der anderen Seite Scam-Center sind, würde man denken, das ist einfach eine Stadt in Myanmar, das ist einfach irgendein Ort. Genauso sieht es aus. Wird sogar noch weiter gebaut, das sind Baustellen, Baukräne sieht man dort, Lichter abends, es gibt dort Unterhaltung, es gibt dort Casinos oder Bordelle, Einkaufscenter. Restaurants, all das, um die Leute, die quasi dort in diesen Fabriken sitzen, zu bespaßen und zu verpflegen. So. Und das ist so mal die erste große Überraschung, dass die so konzentriert in einem Ort sitzen, Tausende von ihnen zusammen in diesen Fabriken, die entlang des Flusses immer wieder aufpoppen. Also das ist wirklich relativ viele dieser Center, die man da findet, wenn man mit dem Auto entlang des Flusses rauf und runter fährt, so wie wir es gemacht haben.
Ja, du hast gerade gesagt, Tausende, das ist ja schon mal eine Dimension, die man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen kann. Was ich von den österreichischen Strafverfolgungsbehörden auch erfahren habe, mit denen habe ich telefoniert, die haben mir das ganz ähnlich erzählt. Allerdings dürfte es auch in Nordafrika, in Nigerien, dürfte es auch so einen Hotspot geben an vielen Callcentern, weil sie sagen, okay, ja, dort, also selbst wenn sie dann irgendwie IP-Adressen ausfindig machen und so weiter, dort ist dann meistens Ende, weil man es eben mit Ländern zu tun hat, die A, in der eigenen Strafverfolgung überfordert sind, B, Korruption auch ein Thema ist und C, diese Rechtshilfeverfahren, dass die einfach gar nicht so schnell gemacht werden können, so schnell wie sozusagen die zu Findenden das schon wieder umgeleitet haben. Also es ist quasi wie so ein Fisch, der dir ständig irgendwie aus der Hand flutscht, und das ist natürlich ein super Boden dafür. Aber ja, was sind denn das für Menschen? Also habt ihr die kennengelernt? Habt ihr jemanden kennengelernt, der dann so als Scammer in irgendwie arbeitet? Oder war das dann zu, wie soll man sagen, naja, jetzt, ihr konntet ja nicht rüber nach Myanmar?
Das konnten wir nicht, nein, aber wir haben trotzdem natürlich mit Menschen gesprochen, mit sehr vielen Menschen gesprochen, die in diesen Scam-Centern mal gewesen sind, dort gearbeitet haben, die da nicht mehr sind, die da irgendwie vielleicht auch rausgegangen sind wieder. Mit denen haben wir geredet, und das ist quasi ja dann die zweite größere Überraschung, die wir dann in unserer dritten Episode dann ein bisschen ausführlicher erzählen, aber nur so viel. Die Menschen, diese, sagen wir mal, diese knapp 100.000 Menschen, die in diesen etwa 40 Scam-Fabriken in Myanmar, also in diesem Grenzgebiet da sind, die sind zum Großteil unfreiwillig dort. Das heißt, wir haben es dort mit Menschen zu tun, die oft entführt worden sind, die nicht freiwillig dort sind in diesen Fabriken, die gegen ihren Willen dort sitzen, innerhalb kürzester Zeit lernen müssen, wie sie scammen, bestimmte Ziele erreichen müssen, weil sie sonst bestraft werden dafür von den Bossen, die diese Scam-Fabriken betreiben. Also wir haben es da mit Folter zu tun und also mit physischer Gewalt tatsächlich auch. Das ist quasi die zweite größte Überraschung, nämlich, dass die Scammer, die uns scammen, dass die selbst gescammt worden sind. Dass es denen oft nicht besser geht als den Menschen, die sie dann letztendlich scammen.
Das heißt, man hat hier sozusagen wie so eine Opferhierarchie, wenn man so möchte. Aber es ist jedenfalls, es sind, wo es Opfer gibt, gibt es auch Täter und Täterinnen natürlich. Du beschreibst, ich weiß nicht, ich glaube, es ist am Anfang der zweiten Episode, also sie ist eh schon veröffentlicht, dieses Business und diese ganze Industrie ähnlich wie mit internationalem Drogenbusiness. Und das hat mich irgendwie schon, das hat mich beim Hören überrascht, weil ich mir gedacht habe, Drogenbusiness ist schon irgendwie so das größte illegale, ja, vielleicht nach Menschen schleppen, das größte illegale Business, was mir so einfällt. Wie seid ihr denn auf diesen, oder wie kommt ihr denn auf diesen Vergleich? Wie, in welchen Dimensionen habt ihr denn das überhaupt fassen können?
Naja, zum einen, weil wir inzwischen wissen, dass das eine relativ große Industrie ist. Es geht um Milliardensummen, es geht um Millionen, die jeden Tag dort auch generiert werden in diesen Scam-Fabriken. Zum anderen haben wir es zum Beispiel in Myanmar mit so einer politischen Situation zu tun. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist Bürgerkrieg. Das heißt, da sind die Scam-Fabriken geduldet, weil sie dazu dienen, die einzelnen Milizen, die es dort jetzt gibt, die um das Land kämpfen, zu finanzieren. Das heißt, die Milizen profitieren davon, dass es diese Scam-Fabriken bei ihnen gibt, weil sie dann an den Gewinnen beteiligt werden. Und wir haben es auch hier halt damit zu tun, um eine Industrie, die global agiert. Also ob das jetzt nun die Menschen sind, die scammen an bestimmten Orten. Und das ist nicht nur in Myanmar. Wir erzählen in unserem Podcast in den späteren Episoden auch zum Beispiel von den Philippinen. Da sind wir bei einer Razzia dabei gewesen, einer solchen Scam-Fabrik. Und wie das dann sowas stattfindet, die Philippinen gehen da relativ rigoros gegen diese Scam-Fabriken vor, anders eben wie in Myanmar, eben weil es da andere Regeln gelten und andere Grundvoraussetzungen es dort gibt. Und wir merken dann irgendwie, okay, das ist ein globales Phänomen zwischen denen, die betrügen, und denen, die betrogen werden. Und das passiert überall auf der Welt und ist ein echtes Sicherheitsrisiko. Und deswegen gebietet sich auch der Vergleich auch mit dem internationalen Drogenhandel.
Mhm. Wenn du dir eure Erlebnisse und eure Rechercheergebnisse ansiehst und eben das, was wir jetzt schon besprochen haben, dass es da so viele Opfer gibt und eigentlich sind es sozusagen, ja, dieses Ausnutzen von von Sehnsüchten, ja, also dieses und das digital so gut zu projizieren ist. Was würdest du denn sagen, welche gesellschaftlichen Brennpunkte lassen sich denn in diesen ganzen Scam-Verbrechensketten erkennen aus dieser, wenn du dich jetzt so mal kurz ein bisschen in eine Metaebene begibst?
Ja, also ich glaube, das Erste, was man hier erkennen sollte, ist, dass die BetrügerInnen oder die Bosse der BetrügerInnen verstanden haben, was oder wie die westliche, zum Großteil westliche Welt tickt und welche Lücken es dort gibt. Also, dass man eben sich auch psychologisch darauf vorbereitet, auf so einen Scam, weil man weiß, dass es dort einsame Menschen gibt oder Menschen gibt, die in einer Situation sind, wo sie noch mehr Geld haben wollen. Also es geht bei diesen Scams ja auch oft um Investitionen beispielsweise. Also ich habe ja vorhin gesagt, Love-Scams sind so der Anfang. Es ist inzwischen jetzt evolutionär dahin fortgeschritten, als dass Leute gar nicht mehr so um Geld betrogen werden im klassischen Sinne. Also dass du sagst, hey, gib mir mal 1.000 Euro, damit ich mir ein Flugticket irgendwie kaufen kann, um zu dir zu reisen, sondern die potenziellen Opfer werden dahingehend reingelegt, als dass man ihnen sagt, hey, investier mal diese 1.000 Euro in diese Kryptowährung, in die ich auch gerade all mein Geld investiert habe, weil diese Kryptowährung, die gibt super, super Rendite. So. Das heißt, die Opfer geben das Geld gar nicht mehr raus, sondern die aus ihrer Perspektive aus investieren sie das Geld und sind somit auch bereit, oft auch mehr Geld rauszugeben natürlich, weil sie glauben, dass sie das Geld auch zurückbekommen. Und da agieren die BetrügerInnen mit ziemlich perfiden Methoden, mit Fake-Webseiten, die sie aufsetzen, Fake-Logins bei irgendwelchen Kryptobörsen, die es eigentlich nicht gibt, aber die Leute haben das Gefühl, die loggen sich gerade wirklich irgendwo ein, wo sie dann so Fake-Zahlen sehen, von wie viel Geld haben sie inzwischen schon gemacht. Das ist natürlich alles ein perfider Trick. Und das zu erkennen, also das Bedürfnis von Menschen zu erkennen und das ganz gezielt auszunutzen, das ist natürlich etwas, wo die BetrügerInnen etwas sehr Spezielles erkannt haben. Ich habe gerade westliche Welt gesagt, aber dieser Betrug funktioniert natürlich trotzdem überall auf der Welt und der wird auch überall auf der Welt gemacht. Wichtig ist, und so funktioniert das quasi in der Aussiebung der potenziellen Opfer, dass die BetrügerInnen schnell einschätzen können, ob diese Person Geld hat oder nicht. Und das wird dann gemacht über Facebook-Seite angucken. Sind die Leute viel im Urlaub? Kann man davon ausgehen, also dass die viel Geld haben, weil sie viel reisen können? Sind die gerade frisch in Pension gegangen, frisch in Rente gegangen? Heißt das quasi, dass die vielleicht ein paar Rücklagen haben? All das wird quasi zusammengenommen und eingeschätzt. Also diese Ansprache von potenziellen Opfern passiert nicht ganz so wahllos, wie es aussieht, sondern da ist auch schon eine gewisse Strategie dahinter.
Mhm. Ja, hat natürlich auch mit unserem aller kapitalistischen System zu tun, dass man am Ende dann sozusagen als Opfer noch denkt, okay, das ist jetzt eine schlaue Investition in eine Kryptowährung. Da bin ich jetzt auf die Spur gekommen und kann jetzt dann noch gut investieren. Das ist natürlich auch ein Trigger, den wir alle gut gelernt haben. Mehr Geld zu machen ist für jeden und jede natürlich eine super Option.
Ja, absolut. Also das ist genau die Weiterentwicklung, die Evolution dessen, dass es jetzt dadurch, dass du wirklich denkst, du verlierst das Geld nicht, sondern investierst es, bist du vielleicht sogar bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Aber der Hook ist immer noch derselbe. Also dass man versucht, in eine Situation zu kommen, wo man sich ineinander verliebt und dass man dieses Verliebtsein ausnutzt, dass man irgendwie ein Vertrauensverhältnis zu der Person hat, damit die Person auch sagen kann, okay, ich vertraue deinen Investitionstipps. Also wenn du mir sagst, dass das eine gute Investition ist und wenn du mir sagst, dass du da gute Erfahrungen gemacht hast, dann mache ich das auch mit.
Ja klar, weil das ist ja dann schon ein Baustein für die gemeinsame Zukunft am
Richtig,
Ende.
Ja.
Ja. Lass uns noch ganz kurz zu Ramona kommen. Das ist die Protagonistin der ersten Episode, eine wirklich clevere Frau. Und da sieht man auch eben, dass es, ich meine, habe ich jetzt vielleicht auch falsch gesagt, aber die hat auch einen Hintergrund, einen beruflichen Hintergrund und dennoch ist es ihr passiert. Und das war sehr berührend auch zu hören, dass es einerseits, wie ihre Tochter darauf reagiert hat, kann man sich dann selber anhören, aber natürlich schon auch, wie viel Scham auf diesem Verbrechen liegt, weil es auch so isoliert geplant ist, dass halt keine dritte Partei soll da irgendwie mitreden. Und ich denke mir, wie ihr hattet ja ein bisschen Vorlauf, bevor ihr da jetzt live gegangen seid. Wie schwer war es denn überhaupt, Menschen zu finden wie Ramona, die tatsächlich ihre Geschichte auch nochmal erzählen wollen und sie nochmal damit auch durchleben wollen?
Ja, das ist natürlich nicht einfach, also solche Leute zu treffen, die auch bereit sind, das zu erzählen vor dem Mikrofon. Und deswegen sind wir der Ramona sehr dankbar für, dass sie gesagt hat, auch wenn sie da ein schlechtes Gefühl hatte, also die hatte nie so ein super Gefühl dabei und gesagt, so, ich mache das jetzt mit dem richtig, richtig guten Gefühl. Und sie war auch immer am Hadern. Am Ende war sie dann glücklich mit. Ich habe auch mit ihr jetzt im Zuge der Veröffentlichung auch nochmal ein bisschen hin und her geschrieben und auch ihre Einschätzung abgeholt. Und sie ist da, glaube ich, froh drüber, das gemacht zu haben, auch wenn das wieder so alte Wunden geöffnet hat. Und das ist natürlich nicht einfach, weil das so eine schamvolle Situation ist, weil niemand sich gerne so zeigt, weil man natürlich auch sich der Häme anderer aussetzt. Die gibt es auch. Also wir haben Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, was für eine tolle Frau. Und auf der anderen Seite auch Kommentare bekommen von Leuten, die da nicht so verständnisvoll waren. Und das ist natürlich zu erwarten bei so einer Geschichte, dass das passiert. Und diese Erwartung zum Trotz quasi zu sagen, ich mache das trotzdem, weil ich finde, es ist wichtig, diese Geschichte zu erzählen, das ist schon etwas, wo wir Ramona sehr dankbar für sind und was nicht so einfach ist zu finden, also dass Leute das dann machen. Und wir haben natürlich sie trotzdem anonymisiert, also die Stimme ist aber trotzdem dieselbe, es ist Ramona, Leute, die sie kennen, werden das irgendwie schon erkennen, dass sie das ist. Sie ist ja auch sehr distinkt in ihrer Art und Weise, aber sie wollte das trotzdem machen. Und ich glaube, nachdem sie quasi auch mit mir mal drüber gesprochen hat, sehr lange, das ist so der letzte Satz ja quasi der ersten Episode oder ihr letzter Satz, der so ein bisschen, ich habe mich vorher ein bisschen geschämt, jetzt nicht mehr. Und das ist so ein bisschen so das Ziel davon, nämlich zu sagen, es ist ja völlig absurd eigentlich, dass Ramona diejenige ist, die sich schämt, so, weil die ist ja betrogen worden eigentlich. Und dass man niemals das aus den Augen verlieren sollte, wenn man über Menschen in solchen Situationen nachdenkt, dass man sie nicht zu früh verurteilen sollte, weil die nicht diejenigen sind, die betrogen haben. Und es ist dann sehr einfach zu sagen, naja, das ist ja, hätte ich ja, mir wäre es nicht passiert, das ist ja super einfach, ich hätte das sofort durchschaut. Ich finde halt, da darf man das nicht aus dem Auge verlieren, dass das immer noch ein Betrug ist und dass das nicht nur Menschen passiert, die wir irgendwie als doof wahrnehmen, sondern auch klugen Leuten, gebildeten Leuten, studierten Leuten in Anführungszeichen, was nicht heißt, dass nicht studierte Leute nicht klug sein können, aber passiert allen Leuten, allen Menschen. Und Ramona hat einen Hintergrund aus dem aus der Finanzindustrie, das heißt, man hätte glauben können, ihr wäre das auch, könnte das auch auffallen. Aber ist es nicht. Oder wenn es ihr aufgefallen ist, hat sie sich entschieden, das zu ignorieren, weil sie dachte, na, vielleicht ist das doch was Echtes. Und ich möchte aber das so sehr haben, dass man dann nicht bereit ist, das irgendwie von sich zu weisen. Und ich glaube, das ist niemand von uns gefeit. Also es ist einfach, da jetzt zu urteilen. Aber sobald man selber in so einer Situation ist, glaube ich, kann einem das auch sehr, sehr schnell passieren.
Ja, es ist eine extrem menschenverachtende Strategie und ein menschenverachtendes Business. Und ich möchte es noch ein bisschen an einem Begriff, den ich gelernt habe, jetzt bei eurem Podcast vielleicht nochmal zeigen. Der Begriff heißt Pig Butchering und das ist sozusagen wie Schweineschlachtung. Was genau ist damit gemeint und warum taucht der da auf in dem Zusammenhang?
Genau, dieser Krypto-Scam, von dem ich erzählt habe, das ist dieses Pig Butchering-Scam. Also Pig Butchering-Scams, die haben diesen perfiden, zynischen Namen, weil man das potenzielle Opfer erstmal mästet mit Liebe und das quasi, sobald diese Person so voller Liebe ist, wird dann quasi dieses Kapital, sage ich mal, wird das zerschlagen und geöffnet und diese Liebe wird genutzt und dann wird quasi dieses in diesem Bild, diese Pig, das ist das Opfer, dann geschlachtet und geschlachtet heißt dann, dass man quasi sie ausraubt und das Geld, das was sie haben, irgendwie ihnen stiehlt. Darum geht's. Und das sagt natürlich alles, dieser Begriff sagt natürlich schon sehr viel darüber aus, wie man auf Menschen gucken muss, um solche Scams eben durchzuführen. Nämlich wahnsinnig zynisch, mit einem sehr zynischen Blick da drauf. Und diese Pig-Butchering-Scams sind eben die Evolution der Love-Scams. Also Love-Scams ist noch so ein bisschen so der Anfang gewesen, ist das, was wir alle vielleicht so ein bisschen kennen oder ein bisschen von gehört haben. Und das Pig Butchering ist jetzt das, was quasi die Evolution davon ist, wo man sich von der überweist mit 1.000 Euro zu investiert 1.000 Euro gegangen ist.
Mhm. Ja, das muss man wirklich ein bisschen wirken lassen im negativen Sinn, weil man sich immer noch schwer vorstellen kann, dass Menschen so konzentriert, so organisiert an so einem Business arbeiten und dieses ja. Business so global umspannend erfolgreich ist, dass es eben auch so eins werden kann. Und dass auf der anderen Seite, komme ich jetzt wieder sozusagen auf diese Ermittlungen und auf Polizei und Betrugs-, Cybercrime, Menschen, die es ja auf der anderen Seite schon auch gibt und die fast hilflos dem gegenüberstehen. Das ist schon etwas, finde ich, was man gesellschaftspolitisch gar nicht hoch genug einschätzen kann, weil es mit so elementar wichtigen Momenten für uns alle, Beziehung, Zuwendung, Liebe, mit dem so brutal arbeitet. Das find ich so grausam irgendwie an dem Ganzen.
Ja, grausam ist, glaube ich, das richtige Wort und zwar in alle Richtungen. Also so menschenverachtend wie der Scam an sich ist, weil er quasi psychologische Lücken irgendwie ausnutzt, um Menschen zu betrügen. So grausam ist auch die Art und Weise, wie die Menschen selbst, die Scammer sind, in die Situation überhaupt reinkommen. Nämlich, dass sie entführt werden und dass sie nicht freiwillig dort sind. So quasi auf allen Ebenen ist dieser Betrug menschenverachtend und grausam. So geht niemandem gut dabei in diesem Prozess, außer denjenigen, die das Geld dabei verlieren. Mhm. Und klar, dabei gewinnen. Mhm. Und klar ist es so, dass sollte es jemandem hier in Deutschland beispielsweise passieren, sie bei uns oder irgendwo außerhalb, haben die Behörden überhaupt gar keine Wege, Mittel und Wege, sich dagegen zu wehren. Also du kannst dann zur Polizei gehen und sagen, ich habe gerade 80.000 Euro verloren in den letzten 4 Wochen. Die Polizei kann da gar nichts machen. Also die können da auch nicht, die wissen nicht, wo sie da anrufen sollen, mit welchen anderen Behörden sie zusammenarbeiten sollen. Die haben auf jeden Fall keine Zusammenarbeit. Die Polizei hier hat keine aktive Zusammenarbeit mit der in Myanmar und vor allem nicht mit der Miliz. Also das bringt wirklich gar nichts. Das heißt, da bewegen wir uns schon so in so Momenten, wo wir hier im Grunde genommen mit der Situation leben müssen. Und leben müssen heißt auch, sich darauf vorbereiten. Heißt auch, uns selber erziehen, uns gegenseitig auch erziehen. Wie erkennt man solche Scams? Wie reagiert man darauf? Wie warnen wir die Menschen, von denen wir glauben, dass sie empfindsam werden für solche Scams? Was ist denn sowas wie Medienkompetenz in diesem Bereich? Wie würde man sowas, so etwas erkennen? Wie erkennt man die Zeichen eines solchen Scams? Und ich glaube, sehr viele Menschen, also bei mir ist es zumindest so, ich habe da immer so bei meinen Eltern immer so Angst davor, dass sie auf irgendeinen Quatsch reinfallen, auf Instagram oder Facebook oder irgendeinen Link, was man da anklickt, wo man denkt, oh, ich möchte das gerne haben. Und es passiert ja auch immer wieder. Das heißt, wir müssen, glaube ich, statt jetzt zu warten darauf, dass es irgendeine politische Lösung dafür gibt, dass da irgendwie die Handlanger da irgendwie gefasst werden können, müssten wir auf der anderen Seite schon lokal daran arbeiten, wie wir uns da schützen und wie wir uns da gegenseitig schützen können. Ich glaube, daran führt kein Weg leider vorbei, weil die Scams sind so fortgeschritten, funktionieren so gut, dass die auch einfach so weitergehen werden erstmal.
Und ich glaube, dass, was du da ansprichst, das finde ich auch enorm wichtig. Und ich kann mich noch erinnern, als die Serie Adolescence irgendwie für so viel Aufregung gesorgt hat und gesagt, okay, wir brauchen Medienkompetenz für die Kinder sozusagen, damit diese Dinge nicht passieren und damit die Jungs nicht alle in diese Insel-Communities hineinkommen, was ja jetzt bei an den englischen Schulen tatsächlich ja auch pädagogische Nachwirkungen zeigt mit Unterricht. Aber auf der anderen Seite müsste man genau dasselbe, genau für solche Dinge auch mit den älteren Menschen machen, weil die sind ja diese Hauptzielgruppe, die möglicherweise eben außer Facebook und so weiter gar keine Medienkompetenz im digitalen Bereich sich aneignen konnten, weil sie es vielleicht nicht mehr gebraucht haben in ihrem Job und dann halt nur sozusagen wie ein Kind damit spielt und deswegen gar nichts mehr erkennt.
Ja, naja, so ist das. Also ich glaube, man muss schon so ins Gespräch kommen miteinander. Das gilt für all diese Online-Phänomene. Also wir haben uns ja auch immer viel mit Verschwörungsideologien zum Beispiel auseinandergesetzt und wie sich sowas verfängt. Und da war auch immer so die Lösung, naja, man muss halt irgendwie das Netz kleiner machen. Das heißt, die Verbindungen zwischen uns zueinander kleiner machen und kürzer machen, also öfter miteinander reden und sowas frühzeitig erkennen. Du hast ja vorhin auch gesagt, eines der Dinge, die die Scammer machen, das erzählen wir auch in der ersten Episode, ist es ja auch ihren Opfern zu sagen, hey, sprich mit niemandem drüber, weil das ist, unsere Liebe ist so einzigartig, die würden das niemals verstehen. Und sobald die das machen, weil die ja nämlich verstehen, dass sobald diese Tür zu ist, sodass dicht ist, kann der Scam quasi ungestört weitergehen. Aber sobald das eben nicht so ist, sobald die Leute sich öffnen und mit Leuten sprechen, hat man vielleicht eben diese Safe Places so, wo man dann irgendwie anfängt zu erkennen, dass da gerade irgendetwas schief läuft. Und deswegen untergraben die das so sehr gezielt. Und wir müssen da genau in die andere Richtung nämlich gehen, also aktiv werden und mit Leuten sprechen, mit unseren Eltern reden beispielsweise, die ja vielleicht anfälliger sind auf solche Sachen, unsere Großeltern reden und irgendwie darauf aufmerksam machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so unsere aller Verantwortung.
Das war vielleicht auch, weil ihr habt ja, also ich sage nur kurz dazu, du hast schon Verschwörungstheorien und Theoretiker ihnen erwähnt.
Ja.
Also sicher sehr, sehr bekannt auch hier in Österreich ist natürlich What the Fuck Happened to Ken Jebsen, wo ihr diese Veränderung, Verwandlung von einem sehr, wie soll man sagen, beliebten Radiomoderator zu einem totalen Querdenker und Corona-Leugner nachgezeichnet habt. Aber ihr habt es ja auch, also die RAF-Terroristin fällt vielleicht da ein bisschen aus dem Rahmen, aber ihr habt ja bei Andan auch immer sozusagen schon auch einen gesellschaftspolitischen Anspruch zu sagen, was schauen wir uns an und was wollen wir damit jetzt nicht sagen, aber was wollen wir vielleicht anstoßen als Debatte oder als
Ja.
Prozess in der bei uns.
Genau. Ja, darum geht es am Ende. Auch bei all den Geschichten. Zumindest versuchen wir es immer. Also diese gesellschaftliche Komponente zu finden, das im Grunde genommen über die Geschichte hinausgeht. Und die haben wir hier natürlich auch gesehen bei dieser Scam-Geschichte. Wir dachten, okay, das ist eine gute Investigativgeschichte, ja. Also wir würden das gerne machen, weil wir mehr darüber erfahren wollen. Auf der anderen Seite glauben wir aber auch, dass das ein dringliches Problem unserer Gesellschaft ist. Und deswegen wollen wir diese Geschichte auch erzählen. Diese Produktionen dauern ja immer so ein Jahr oder so, die wir dafür brauchen, um das von der Genese bis zur Recherche bis zur Produktion. Das heißt, wenn wir uns schon ein Jahr lang mit etwas beschäftigen, dann müssen wir schon richtig Lust drauf haben. Das ist schon ein bisschen so eher so, wie ist das eine sinnvolle Investition unserer Zeit? So. Und all diese Phänomene eint eben klar, das ist so dieses, das sind gesellschaftliche Probleme, gesellschaftliche Stresstests, mit denen wir alle umgehen müssen irgendwie. Und da hoffen wir quasi mit der journalistischen Arbeit irgendeine Handreichung zu bieten.
Dann vielleicht noch zum Abschluss. Du hast schon jetzt gesagt, ein Jahr lang habt ihr dafür investiert. Es ist eine Produktion, eine Koproduktion gemeinsam mit der ARD. Da fließen natürlich auch journalistische Ressourcen hinein. Und das vielleicht nur für Menschen, die sich nicht tagtäglich damit auseinandersetzen, was passiert, was muss denn passieren, wie viel muss man denn Arbeit und Power reinstecken, damit man dann investigative Recherchen und am Ende auch gesellschaftspolitische Themen so aufbereiten kann, dass sie eben einen Impact haben. Vielleicht kannst du ein bisschen umreißen, was da alles dazugehört hat. Ein Jahr Recherche, wahrscheinlich ein Team von, ich weiß nicht, 5 Leuten
Ja.
oder
Ja,
zehn.
es ist ein relativ großes Team. Also wir haben, also die Recherche ist primär von meinem Kollegen Sören Musia gemacht worden mit Silke Grunwald. Silke ist auch schon seit Legion 1 bei uns dabei, also macht die ganzen Legion-Podcasts mit als Reporterin und hat jetzt auch zum ersten Mal auch ein Skript geschrieben für Legion 3, zwei, drei Skripte. Und Sören arbeitet bei uns als Investigativjournalist, unser allererster Mitarbeiter. Der ist quasi als Producer auf dem Projekt auch drin. Das heißt, der steuert so im Grunde genommen alles, was in den Podcast da reingehört und ist auch derjenige, der auch die Recherche angeleitet hat. Das heißt, da gehören Leute dazu, Redaktion erstmal, die das macht. Da gehören auch Redaktionen von RBB und NDR dazu. Romy Sigmüller beispielsweise vom RBB, die macht so die Projektleitung vom RBB für das Projekt. Und mit der sind wir immer im sehr, sehr engen Austausch. Also sehr enger Austausch dort. Katharina Marenholz von der NDR, Dann haben wir einen Musiker on board, der die Musik dazu macht, der ist auch relativ früh dabei, also wo man dann anfängt, schon so Ideen zu entwickeln, der dann so jede Episode auch erstmal anhören muss und dann musizieren muss und dann geben wir Feedback und dann bearbeiten wir es um und so weiter und so fort. Dann haben wir Yannick, der unser Sounddesigner ist, der unser Head of Sound ist bei Undone, der kümmert sich dann um das Sounddesign, darum, dass das technisch gut klingt, dass das gemastert wird, all das. Dann bin ich noch dabei, so als Produzent und als Host und als Co-Autor. Ich habe auch ein Skript geschrieben. Also sind sehr viele Leute an unterschiedlichsten Prozessen. Und wenn man die Credits sich anhört bei Legion, ganz hinten haben wir, glaube ich, eine Liste von, weiß nicht, 10, 15 Leuten, die wir dann noch aufzählen, denen wir danken. Das sind all die Leute, die man braucht für so eine Investigativrecherche, um an die Quellen zu kommen, an die wir dann letztendlich gekommen sind. Menschen, die uns aus unterschiedlichsten Richtungen aushelfen, die man irgendwie mal anruft und die dann uns einen Hinweis geben, mit der Person zu sprechen, mal dorthin zu gucken. Das heißt, diese Liste an Leuten, die wir nicht veröffentlichen im Podcast, also nicht zu hören sind, ist sehr, sehr lang. Die ist viel länger als die Leute, als die Liste an Personen, die im Podcast selbst vorkommen. Und es sind unzählige Interviews, die man da führt, die auch nicht alle im Podcast schaffen. Eine Auswahl davon schafft, wenn man dann überlegt, was dramaturgisch am meisten Sinn ergibt. Also sehr viel fliegt einfach raus. Also wahnsinnig viele Gespräche gehören dazu, viele Herumgereise. Also ich war mit Sören zusammen in Thailand, dann habe ich Silke in Hongkong getroffen, wo wir da noch ein Interview geführt haben in Macau. Silke ist auch nochmal alleine nochmal nach Hongkong gereist und hat ein Interview geführt, auch war auf den Philippinen, hat in der Schweiz Leute getroffen, also sehr, sehr unterschiedlich, an unterschiedlichen Stellen Leute, die wir aktivieren, je nachdem, wo sie gerade sind, was wir gerade brauchen. Sun Sai, also die zwei Exiljournalisten in Myanmar, die uns eine sehr große Hilfe waren, die paar Tage, die wir dort waren, Sören und ich, uns jeden Tag begleitet haben und mit dem Auto durch die Gegend gefahren haben und uns diese ganzen Spots gezeigt haben, die uns geholfen haben, das alles einzuordnen. Also es ist ein wahnsinnig komplexes Gebilde an Journalistinnen und MacherInnen jedweder Art, die dann zusammenkommen, um so einen Podcast zu produzieren. Und das ist schon ein großes Gebäude, was man da irgendwie aufbaut. Und am Ende haben wir dann irgendwie 6 Episoden und die Leute hören sich das dann an.
Ja, die Leute hören sich's an. What the fuck happened to Ken Jebsen hat auch den Grimme Online Award bekommen. Also es ist ein großer Journalismuspreis in Deutschland. Ich finde es nur deswegen, also es geht jetzt mir auch für uns und für meine HörerInnen nicht darum zu sagen, okay, was wurde da jetzt alles, wo wurde hingereist, sondern einfach, das ist ein digitales Phänomen, das fast nicht greifbar, fast nicht exekutierbar ist. Und um es überhaupt darstellen zu können, muss es Menschen geben, die eben diese Recherche investieren. Sonst können wir nicht drüber sprechen. Ich will weder sagen, wow, der ist da ein Jahr herumgereist, jetzt nochmal auch in meine Community, sondern dass man, wenn wir von Medienkompetenz, glaube ich, sprechen, dann muss man immer auch dazu denken, dass es Medien auch ermöglicht sein muss, Dinge herzustellen, damit sie überhaupt Diskursfläche anbieten können. Deswegen fand ich das jetzt, deine Auflistung irgendwie auch ganz hilfreich.
Ja, das ist, am Ende muss das irgendjemand auch finanzieren. Also ist einfach so. Journalismus ist auch, ist immer notwendiger, glaube ich, in unserer heutigen Zeit, aber auch nicht günstig, wenn man so eine Form von Journalismus macht. Also Journalismus kommt ja in sehr vielen Farben und Formen und alle sind irgendwie wichtig. Wenn man sowas macht, wie wir jetzt machen, braucht man da irgendwie auch Partner, die das irgendwie ermöglichen. Und das ist mit den Öffentlich-Rechtlichen, ist das ein sehr dankbares und gutes System, dass wir es haben, weil genau solche Produktionen dann ermöglicht werden können, wenn die Fäden gut zusammenlaufen. Und das ist ja schon, wir machen das ja schon jetzt seit ein paar Jahren jetzt mit der ARD zusammen, also RBB und NDR. Und das ist natürlich eine sehr, sehr dankbare, sehr, 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 sehr gut, dass wir in einem System leben, wo das möglich ist. Das ist auch Teil der Demokratiemachung, dass so ein Journalismus möglich gemacht wird, dass so ein Journalismus nicht ausschließlich abhängig davon ist, wie die Privatwirtschaft läuft. Also ob man da jetzt eine Werbeanzeige reinbekommt oder nicht. Mhm. Sonst man sagt, hey, wir können das machen, weil wir eben dieses System haben. Und da sind wir auf jeden Fall sehr dankbar für, dass wir die Art der Podcasts, die wir machen, halt eben auch machen können tatsächlich. Das ist ein wahnsinniges Privileg.
Ja. Ich muss noch eine Kleinigkeit anmerken zu eurem Soundkonzept. Aber nur, weil es mir ist es halt aufgefallen und jetzt frage ich dich, ob es irgendwie beabsichtigt oder inspiriert war, hat es ein bisschen Succession-Feeling?
Ja, hat es.
Schon, oder?
Ja, hat
Okay.
es. Aber ist ja auch schon bei der allerersten Staffel so gewesen, bei Hacking Anonymous. Das war so ein bisschen so, ich sag mal, die Inspiration. Und da hat man so ein bisschen den Vibe da aufgenommen. Und Benny Drees, unser Musiker für diese Staffel, der hat im Grunde genommen auch eine Hommage da dran gemacht, also an Tim Schwerter, der die ersten beiden Staffeln die Musik gemacht hat. Und das ist so unser Titelsong quasi von Legion. Das ist so dieses Piano, was du gerade wahrscheinlich meinst.
Ja,
So.
genau, da gibt es ja so eine Mollstelle. Das ist das,
Genau.
finde ich, was halt so raussticht. So, das war jetzt ein bisschen beside unserer Haupttopic, aber mich hat es jetzt trotzdem interessiert. Legion, House of Scam ist natürlich auch in den Shownotes bei mir jetzt zu verlinken, aber solltet ihr euch alle anhören. Keschrau, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast und wann kommt das nächste Projekt? Ich frage nicht, was es ist, aber wann kommt's?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich immer, über die Projekte sprechen zu können, auch außerhalb Deutschlands. Naja, wir arbeiten immer an irgendwelchen Projekten. Im Oktober kommt was raus. Dieses Jahr werden wir bestimmt noch so ein, zwei Produktionen noch veröffentlichen. Im Februar nächsten Jahres kommt dann so die nächste große Doku raus, in der wir gerade arbeiten, Recherche. Und im Juni kommt dann noch eine große Produktion. Also wir haben ein bisschen was vor, die nächsten Monate, das nächste Jahr über.
Ja, sehr schön. Ja, lieben Dank. Alles Gute und weiterhin so gute Kooperationspartner wünsche ich dir auch. Danke,
Ja.
dass du da warst.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Und bei euch sage ich auch lieben Dank. Wie gesagt, alles weitere an Infos in den Shownotes und hört es euch an. Es ist spannend. Auch die anderen Legion-Staffeln, solltet ihr die noch nicht gehört haben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.